In den ersten Jahren waren Sammler ein bisschen sauer. Die sagten, Martin, du sollst eigentlich etwas machen, das Menschen erkennen. Und ich sagte, nee, ich bin meine eigene Gruppenausstellung. Ich bin nicht eine Person, ich bin auch kein Zwei, ich bin Dutzende Personen.
Heute zu Gast der Konzeptkünstler Chris Martin. Chris arbeitet mit Objekten, die er findet und neu interpretiert oder in andere Zusammenhänge rückt, darunter ein riesiges Flughafenabfahrt- und Ankunftsschild, was leer bleibt, eine riesige Glocke, die schwingt, aber keine Glocke innehat, und viele andere Arbeiten. Jetzt zeigt er in der Königgalerie in der Nave eine neue Arbeit mit dem Titel Good Luck. Chris, herzlich willkommen.
Danke.
Fangen wir doch damit an. Was hat es damit auf sich?
Ja, Good Luck. Die Welt ist eigentlich ein bisschen verrückt jetzt, das wissen wir alle. Man soll optimistisch bleiben, aber niemand kann genau wissen, was passieren wird. Das ist natürlich immer so gewesen. Aber eigentlich der Name Good Luck kommt von der Stein des guten Glücks. Eigentlich ist das das erste abstrakte Kunstwerk in der Geschichte von Johann Wolfgang von Goethe. Kein Künstler, sondern aber ein Schriftsteller. Und in 1777 macht er in seinem Garten diese Skulptur. Also er nimmt einen Kubus und darauf legt er eine Sphäre in Stein. Und der Kubus steht für Ratio und die Sphäre für Chaos. Und sein Leben ist stabil, er ist sehr erfolgreich. Es gab einen Freund und er hat ihm zum Geschenk ein Haus gegeben mit einem riesigen Garten. Also für ihn ist das Leben total toll. Ja, ich war ganz intrigiert bei dieser Arbeit. Es ist eigentlich unglaublich, dass in dem 18. Jahrhundert ein abstraktes Bild macht in seinem Garten. Also das ist unglaublich und sehr interessant. Und dann habe ich gesagt, okay, ich drehe alles um. Ich denke, das Leben jetzt, meinem Leben und das Leben von jeder, denke ich, ist eher ein Kubus, der balanciert auf einem Kugel. Also instabil und fragil und eigentlich auch gegen alle Logik. Also die Sphäre, die ruht, die bewegt nicht mehr, die ist stabil geworden, wenn die auf den Kubus liegt. Ja? Und jetzt ist alles umgekehrt.
Und interessant war, glaube ich, der Goethe hat das gemacht auch, weil er so angekommen ist, oder? Das war zu so einem Punkt, wo er nach seinen Reisen, er wollte dort bleiben und hat, ist auch ein bisschen Selbstbildnis, oder?
Ja, er hatte Ruhe gefunden, aber ja, Ruhe finden, vielleicht ist es ein bisschen eine Illusion.
Und du hast sogar aus demselben Steinbruch, wie Goethe ihn hat.
Das ist jetzt unglaublich. Derselbe Steinmetz, natürlich die so vielste Generation, ist noch immer aktiv. Dank der Galerie hat man denselben Steinmetz gefunden und mit demselben Stein eigentlich eine Kopie gemacht, die dann umgedreht wurde in der Kirche St. Agnes.
Nimm uns mal mit, wie du zu solchen Arbeiten kommst. Dir ist der Stein des guten Glücks untergekommen, und wie lange trägst du dann solche Ideen mit dir rum, bis du sie materialisierst?
Abhängig. Das kann eine Woche sein, das kann jahrelang dauern. Zum Beispiel bei Königgalerie habe ich mich selbst immer versprochen, okay, ich möchte gerne nur mit einer Arbeit den ganzen Raum füllen. Und das ist natürlich ein riesiges Risiko. Nur eine Arbeit, ja, das ist gut oder schlecht. Das ist immer ein Risiko, aber ich soll Risikos nehmen dürfen. Und jetzt ist es keine Laden, wo man Kunst kaufen kann. Es ist eigentlich doppelt. Es geht um mein eigenes Leben, aber das ist per Definition nicht interessant. Die große Frage war mir immer, wie kann ich meine kleine Geschichte liften nach einem Niveau, das jeden erkennt.
Und sich mit identifizieren kann.
Ja, mhm. Ja. Also es ist so, so einfach geworden, ein Kubus auf einem Kugel, gegen alle Logik, und ich denke, dass die meisten Menschen, die richtig leben und bewusst leben, wissen, dass eigentlich das näher ist zur Realität als das Umgekehrte. Und dennoch gibt es das Spiel von Gucken. Wenn ich jetzt dich angucke, mhm, dann sehe ich dich eigentlich umgekehrt. Mhm. Im Gehirn, ja, wird das Bild natürlich wieder umgedreht.
Ja.
Ja? Also man könnte sagen, dass sich nicht geändert hat.
Ja.
Ja? Es ist nur eine Weise von Anschauen und Interpretieren.
Und du bist ja ursprünglich Architekt. Wie bist du denn zur Kunst gekommen? Wie hast du angefangen?
Ich habe immer gewusst, dass ich Künstler werden möchte. Aber Architektur ist mir auch sehr wichtig. Es hat zu tun mit Materialien, Portionen, mit Perspektiv, mit Raum. Zum Beispiel, wenn ein Lastkraftwagen irgendwo ankommt an einem Museum und ein leeres Museum, dann ist es unheimlich schwierig für viele Künstler zu entscheiden, welche Arbeit wo herkommt. So.
Ja.
Für mich ist es so einfach, irgendwie. Das geht so auf eine sehr natürliche Weise. Ich versuche, das Raum zu lesen und ist eigentlich die Folge sehr klar, okay, diese Arbeit kommt da und da. Und die Kirche hat mich besonders immer enorm getriggert, sozusagen, dass ich dann für mich selbst so 2 Jahre her entschieden habe, okay, mit nur einer Arbeit, wie könnte ich pünktlich mit eigentlich rein Inhalt und weniger Masse und Materialien und Form das ganze Raum füllen.
Der Raum wird natürlich auch zum Objekt, ne? Weil er,
ja,
das ist ja auch ein Kubus, in dem wiederum,
genau,
der Kubus steht, wie eine Vitrine.
Genau. Und die Architektur und diese Arbeit, die gehen völlig zusammen.
Ja, beides brutalistisch, es ist ja der reine Stein.
Ja.
Und erzähl mal von deinem ersten Kunstwerk, beziehungsweise hast du als Architekt auch praktiziert?
Ich habe eine kleine Serre gemacht, so ein kleines Glashaus.
Mhm. Als Objekt? Nee, als Glashaus.
Nee, jemand fragte mich, okay, ich habe ein Budget und ich möchte gerne meinen Living Room so größer machen. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist dein Budget? Ah ja, 50.000 Euro. Mhm. Und dann sagte ich, eigentlich kann ich dir für 10.000 Euro ein Glashaus machen. Dein Living Room ist schon groß genug. Und wenn du jetzt im Winter ein bisschen Pflanzen da setzen kannst und Frühling fängt früher an und im Herbst sitzt du noch immer in deinem kleinen Glashaus und dann hast du 40.000 Euro gespart. Das war natürlich unheimlich dumm,
ja,
weil ich kein Geld verdient habe,
ja,
aber das war die richtige Entscheidung.
Ja.
Das war das Erste und das Letzte.
Also ein architektonisches Projekt, was fast ein bisschen wie eine Skulptur ist?
Nein. Rein Funktion.
Okay.
Ja.
Und was war dein erstes Kunstwerk dann?
Das ganz Erste war in einem Garten von einem Freund in Gent, in Belgien. Und da habe ich einen kleinen Nussbaum gepflanzt, ganz klein, mit dünnen
Zweigen,
ja. An einem Zweig habe ich einen Schaukel gebunden.
Ach, aber ist es eine Mini-Schaukel?
Nee, einen großen Schaukel.
Ja.
Und dann hat man sieht natürlich so den Baum. Und dann, ja, es dauert Jahre lang, bevor man wirklich den Schaukel gebrauchen kann.
Ach so, die Schaukel hängt schon an dem kleinen Baum und,
ja,
liegt auf dem Boden.
Ja.
Und irgendwann wächst die Schaukel in den Baum, also wächst der Baum in die Größe des Schaukels.
Genau.
Ah, schön.
Ja,
okay.
Ja, das war so eine erste Probe sozusagen.
Ja.
Und dann habe ich einige Arbeiten.
Und das hängt da noch?
Nee, das war ein Zahnarzt, er hat sein Haus verkauft und den Zweig abgesägt.
Ah, okay.
Und das hängt jetzt als Skulptur in seinem neuen Haus. Und dann danach habe ich einige Arbeiten gemacht, so frei. Niemand hat darauf gewartet, auch auf eine Wiese, nicht so weit von meinem Haus, in einem kleinen Dorf. Und ja, dann sagte ich, okay, niemand kommt gucken, vielleicht meine Mutter, mein Bruder. Und das wird es sein, so okay, but schon okay, ja. Aber es gab mehr als 200 Leute.
Mhm.
Es war ganz kalt, es regnete. Menschen sollten durch 400 Meter Schlamm wandern. Und trotzdem waren 200 Leute da und der Sohn von Jan Hut war da auch.
Mhm.
Und am nächsten Tag sollte ich im Smakmuseum in Gent, wo Jan Hut damals Direktor war, erklären, was ich gemacht hatte.
Mhm. Und was hast du gemacht?
Das war eigentlich Mais. Ja, und der Mais wurde geerntet, ja, genau. Und dann habe ich den Bauer gefragt, okay, ich möchte gerne 30 bei 30 Meter Mais von dir kaufen.
Mhm.
Also stehen lassen.
Mhm.
Ja, und das sind so 9.000 Pflanzen.
Mhm.
Und genau an dieser Stelle starben 9.000 Soldaten in einem Krieg, eigentlich eine Schlacht in 1708 zwischen Louis XIV, Frankreich und die Alliierten,
mhm,
der Rest von Europa.
Ja.
Ja. Und die Pflanzen sehen aus so wie 1800 so wie Soldaten im 18. Jahrhundert, mhm. so mit ja, Mais sieht auch so wie Ammunition.
Mehr ja. Munition, ja.
Und dann haben die so Federn auf dem Kopf. Und dann, okay, es ist Winter, es regnet, es gibt viel Wind und mit dem Frost geht alles runter. Das ist eigentlich eine große Miserie. Mhm. Und jede Ecke, also das war ein Quadratstück, und an jeder Ecke gab es ein enormes Licht. Mhm. Und dem ganzen Winter lang waren die Pflanzen
beleuchtet.
Ja. Ja.
Okay, du hast quasi aus dem Kontext ja. etwas geschaffen.
Ein Historiker eigentlich wieder sichtbar gemacht. Ja.
Sozusagen. Was natürlich interessant ist, deshalb hattest du wahrscheinlich auch eine enge Verbindung mit Jan Hut, weil der hat ja, der war später der Kurator der Documenta und hat eine sehr bedeutende Ausstellung in Belgien gemacht, die hieß Chambre d'Ami.
Ja.
In den Häusern und Bauernstellen, Werkstätten Kunst gezeigt, die dann in den normalen Lebensumständen der Menschen zu sehen war.
Ja.
Und du warst dir aber deiner Sache sicher, dass du Kunst machen wolltest. Warst sozusagen glücklich genug, dass das andere auch so gesehen haben?
Ja, ich möchte nichts pushen. Vielleicht ist es meine Natur. Ich habe nur Sachen gemacht und niemand gestört. Mhm. Ja, ich habe einen Bauer bezahlt für seinen Mais und dann gewartet, okay, jemand ist interessiert oder nicht.
Ja.
Und am nächsten Tag schon war ich im Museum in Gent.
Ja.
Und noch einen Tag später war ich in Sonsbeek, wo Jan Hut in Arnhem in Holland, wo Jan Hut Kurator war von einer großen Ausstellung, internationale Ausstellung. Also es hat eigentlich 2 Tage gedauert, wo ich so im internationalen...
Drin warst, ja. Ja.
Ja, ja, und niemand nie was gefragt. Das war für mich das Wichtigste. Und jetzt auch noch, ich frage nie jemand dem etwas.
Und wie bist du dann in die, wie hast du dann so eine materialisierende Praxis gefunden?
Ja, eigentlich unmittelbar, weil ich nie ein Gefühl gehabt habe. Ich habe ja eigentlich generell nicht das Gefühl, dass ich Sachen mache. Ich habe mehr das Gefühl, dass ich Sachen finde.
Ja.
Ja, also ich finde Sachen ständig. Und es gibt Milliarden Sachen auf der Erde, womit man was machen kann. Und ab und zu gibt es eine Produktion, eine reine Produktion, echte Produktion. Mhm. Aber erst gucke ich mal, ob ich keine Objekte finde, so, womit ich eine neue Geschichte schaffen kann. Mhm. Also eigentlich zum Beispiel, meistens sind es 2 Objekte, die sozusagen nichts miteinander zu tun haben. Aber wenn ich die kombiniere, mhm. dann hat man eine komplett andere Geschichte mhm. Und eine komplett andere Perspektiv.
Und gibt es denn eine gewisse Faszination fürs 18. Jahrhundert?
Nee, Geschichte, generell Geschichte.
Alle, ja, jegliche Form der Geschichte.
Absolut, ja.
Ja. Ja, eine andere Skulptur, die wir hier zeigen, ist zum Beispiel ein vergoldeter Bronzeengel, der aber jetzt anstelle einer Kerze ein leeres Blatt in den Händen trägt.
Ja.
Wie kommen solche Sachen zustande? Dass du, kommen dir die Objekte unter und dann ergänzt du, eine andere sehr bekannte Arbeit von dir ist eine christliche Figur, die dann einen Trichter auf dem Kopf hat. Mhm. Wie kommt das eine zum anderen? Wie kommen diese Kombinationen zustande?
Keine Ahnung. Weil ich in meinem Studio zum Beispiel gibt es auch ja, Dutzende Objekte und die ja, die liegen da, die stehen da, ich habe keine Ahnung, was damit zu machen. Und dann komme ich an einem blauen Montag in mein Studio und habe ich, ach, okay, das, ja. Aber es ist so kein Schicksal oder kein, zum Beispiel, es gibt in meiner Arbeit kein Themen, sondern mehr, ich liebe das Wort Motive. Mhm. Ja, also zum Beispiel der Christus mit dem Trichter, das ist für mich etwas, das schon sehr lange dauert. Das ist ein Motiv der Idiot von Dostoevsky. Das Wort Idiot ist für mich immer interessant gewesen, weil jetzt, wenn ich dir sage, du bist ein Idiot, mhm. ja, das ist nicht so, nicht so nett.
Ja. Ja.
Aber wenn man den Ursprung von Idiot studiert, dann sieht man, dass es eigentlich altgriechisch ist für selbst, mhm. eigen. Mhm. Ja, und mhm. das ist doch der Job von einem Künstler, dass er nicht guckt, was andere machen, aber dass er nach draußen bringt, auf seine oder ihre Weise, was drin ist. Ja, mhm. Und das mhm. kann man nie vergleichen mit anderen. Und also sich selbst zu sein, ist eine der schwierigsten Sachen im Leben. Ja, und jetzt mit sozialen Medien zum Beispiel, junge Leute, die gucken nacheinander, die imitieren, die sind so beeinflussbar.
Ja.
Und ich selbst habe auch 3 Kinder und ich sage, bist dich selbst. Ja?
Ja. Und du hast dich dann aber auch richtig auf so Reisen begeben. Zum Beispiel hast du ja Dostojewskis Idiot mit der Hand abgeschrieben und dann die Figur ersetzt durch deinen Namen oder durch...
Ja. Ja. Also mich selbst damit völlig identifiziert.
Ja.
Also again, ja, aufs Neue habe ich nichts richtig gemacht, sondern ich war ein Kopist wie im Mittelalter.
Ja.
Ja.
Du hast aber nicht das Faksimile abgeschrieben, sondern die Printausgabe.
Die Printausgabe.
Ja. 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 Und du hast ja so eine ähnliche Arbeit auch gemacht mit Kafkas Verwandlung. Da hast du nur das ganze Buch auf einer Seite abgeschrieben, immer wieder über dieselbe, was dann zu so einer Form wie so einer abstrakten Monochrom-Krakelee wurde, mit weiß nicht wie viel Hunderten von Schichten. Das sind dann aber gewisse Perioden, wo du dich dann mit Literatur beschäftigst, oder sind das Themen, zu denen du immer wieder kommst?
Immer wieder.
Ja.
Ja.
Sind Phasen oder?
Ja, sind so Motive, die so ab und zu aufkommen und dann wieder ein bisschen weggehen und dann.
Die laufen aber parallel. Du hast nicht jetzt quasi das Thema Zeit oder Identität, sondern
am
das
Anfang
kommt.
Anfang war es schwierig, wenn ich im ersten Jahr 2000, 2001 und 2003 so, in den ersten Jahren waren Sammler ein bisschen sauer. Die sagten, Martin, du sollst eigentlich etwas machen, das Menschen erkennen. Und ich sagte, nee, ich bin meine eigene Gruppenausstellung, bin nicht ein Person, bin auch kein zwei, ich bin Dutzende Personen. Es gibt so eine, so ein Beispiel in Literatur, Uno Nessuno e Cento Mila. Das ist eine unglaublich schöne Geschichte. Ein Mann guckt im Spiegel morgens und seine Frau passiert und sie fragt, oh, guckst du nach deiner schiefen Nase? Mhm. Und der sagt, meine Nase ist nicht schief. Und sag mal, Ali, honey, deine Nase ist schief. Ja. Ich habe dich so kennengelernt. Und das intrigiert ihn und er wird 2, er wird 10 Personen und schließlich 100.000 Personen. Mhm. Er verliert seinen Job. Das ist für ihn ein Schock, nicht nur ein zu sein, sondern viele. Und das ist doch auch normal. Mit dir rede ich anders als mit meinen Kindern oder mit meiner Mutter. Ja? Also, es gibt viele Facetten und viele, das ist ein Spektrum.
Mhm,
ja? Und manchmal arbeite ich mit einer Farbe und dann mit einer anderen Farbe in meinem eigenen Spektrum. Aber was ich jetzt sagen darf, vielleicht hoffentlich, ist, dass Menschen, die Lust haben, meine Arbeit zu folgen, weil ich niemand verpflichte natürlich, dass es doch eine Einheit gibt irgendwie.
Mhm.
Ja, man fängt an zu sprechen über ein Oeuvre.
Ja.
Und das finde ich gut.
Ja, an eine Arbeit, die ich von dir denke, ist, damals haben wir die erste Freeze Art Fair in London gemacht, vor, ich weiß nicht, 10, 12 Jahren. Und da hattest du zu der VIP-Eröffnungsstunde, in der sozusagen auch der größte Umsatz auf so einer Messe gemacht wird, eine Schweigeminute gemacht, die aber gar keinen Anlass hatte, sondern einfach nur...
Ja, das war toll.
Ja. Also alle wurden aufgerufen, eine Minute zu schweigen, haben sich auch alle dran gehalten.
Ja, 6.000 Leute.
Ja, aber es war eben gar nicht jetzt für die Opfer vom 11. September oder sonst irgendwas, sondern es war einfach nur ohne, also Leere ist ja ein großes Thema in deinem Werk. Ne?
Und ein Mangel von Informationen, weil jede Arbeit ist eigentlich eine Art Information. Aber ich habe früh in... mein Leben gespürt, dass wenn Menschen keine Information haben, eine Leere, dass dann haben sie vielleicht schließlich ein bisschen Raum für sich selbst nachzudenken und Sachen reinzufüllen. Zum Beispiel der Anzeigetafel, Flughafenanzeige, was du jetzt übergesprochen hast, war auf die Berlin Biennale in 2007, glaube ich.
Auch in der Kirche.
Auch in der Kirche, in der Auguststraße.
Mhm.
Und ja, Menschen wussten nicht, dass ich der Künstler war, aber das war für mich so witzig, dass ich da war und dann Menschen angeguckt habe. Und es gab manchmal Menschen, die eine halbe Stunde guckten, die haben natürlich keine Information erwartet, die waren nicht dumm, aber trotzdem war es irgendwie nicht langweilig für diesen Menschen. Also dann habe ich gesagt, hey, wenn du eine Lehre gibst, dann das kann so eine Kraft haben.
Ja? Ja, was ich mich frage bei der Arbeit zum Beispiel, was ich interessant finde, ist, dass ich kenne das noch. Ich bin in Frankfurt groß geworden und da gab es so eine riesige, gigantische Zugabfahrtsdisplay mit diesen flatternden Buchstaben und war als Kind immer total fasziniert davon, wie man eben dieses abstrakte Rattern sieht und dann entsteht auf einmal, steht da irgendwie Hamburg oder was auch immer. Ne? Und was ich mich aber frage, ist, dass jetzt unsere Kinder zum Beispiel das natürlich überhaupt nicht mehr kennen.
Nee.
Weil sowas gibt es ja nicht mehr. Es gibt ja nur noch, und das finde ich ist aber auch sehr interessant an deiner Arbeit, dass auch wie du die geschildert hast mit dem Baum, dass so ein gewisses melancholisches, konservativ nicht, aber so ein...
Doch.
Ja, also so ein nostalgische Vergangenheitsästhetik.
Das ist ein bisschen meine Natur, ja.
Ja. Aber sehr authentisch. Also auch ähnlich wie dein Konzept mit der Ölpumpe. Objekte, die irgendwie der Vergangenheit angehören und dieses Gefühl des Reisens und wohin hat sich auch verändert, ne? Unser Leben hat sich natürlich sehr stark verändert. Eine Arbeit, die sich auch mit Lehre beschäftigt, sind sowas wie Eier, so wie ausgegossene Eier. Erzähl mal, was das ist.
Das kennt natürlich jeder. Mit Ostern bläst man so Eier aus und dann werden die gefärbt, bemalt. Das liebe ich, mit so Themen zu arbeiten oder so Sachen eher, dass das jeder kennt und damit etwas anderes macht. Ich habe gefragt an der Bronzgießerei, wenn ich Eier leer blase, so, dass die leer sind, könnt ihr das wieder reinfüllen mit Wachs? Mhm. Ab komplett füllen?
Ja.
Kein Problem, mit so einer Spritze, also einen. Und wenn der Wachs hart war, dann würden die Eier gepielt.
Geschält, ja.
Geschält. Und dann hat man das abgegossen in Bronze. Also das, was man dann schließlich hat, ist eigentlich rein Inhalt.
Ja.
Es ist kein Ei, es ist was in dem Ei.
Das Leere des Eis quasi.
Ja, das Leere, aber auch rein
der Inhalt.
Keine Form. Man kann natürlich sehr einfach Eier gießen in Bronze. Das gibt es auch überall, Eier. Ja. Aber man sieht so kleine Details. Es fehlt auch die Luftkammer. Es gibt so ein kleines Luftkammerchen in einem Ei.
Mhm. Ja?
Und das ist, was ich eigentlich versuche, mit rein Inhalt beschäftigt sein. Aber schließlich, auch wenn man sagt, dass ich ein Konzeptkünstler bin, schließlich gibt es eine Arbeit, eben eine klassische Arbeit, es ist Form, Material. Und das ist eigentlich paradox, dass toter Stoff eigentlich Bedeutungen länger tragen kann als wir. Bei uns ist es limitiert. Ein Menschenleben ist nichts und ein dummer toten Stein kann noch immer die Information weitergeben.
Und willst du denn, wenn du zum Beispiel diesen Notenständer präsentierst mit leeren Seiten?
Ja.
Oder dieses Altarfenster, wo man quasi durch das Altarfenster in die Umgebung schaut. Willst du den Betrachterinnen und Betrachtern eine Projektionsfläche bieten für die eigene Imagination?
Genau.
Ja, also du willst da Freiraum.
Ja.
Weil das ist ja quasi der Nicht-Inhalt.
Ja.
Oder wie, da willst du nicht quasi irgendeine Richtung...
Nicht kein Inhalt, sondern nicht meine Inhalt.
Mhm. Das aber, heißt, du verwehrst dich auch...
deine oder irgendjemand anders.
Ja. Aber du willst auch keine Interpretationshinweise geben, sozusagen.
Nee, ich bin kein Missionaris oder Moralist. Ich denke immer, dass Menschen klug genug sein, etwas damit machen zu können. Vielleicht eben besser als ich.
Und dein Umgang mit so christlichen Ikonen, hast du da auch schon Kritik erfahren? Also ist das sozusagen, gibt es da eine gewisse Grenze, auf die du achten musst?
Ja. Ich möchte natürlich nie blasphemische Arbeiten machen, aber ich habe schon viel Kritik bekommen wegen dem Christus mit dem Trichter auf seinem Kopf. Mhm. Aber eigentlich ist das nur ein Mangel von Information. Für mich ist es nicht blasphemisch. Wenn ich sage, der Christus ist ein Idiot, ja, dann meine ich eigentlich, der ist sich selbst. Und das ist unheimlich gefährlich. Auch sein Tod geworden. Und es gibt noch so Figuren, vielleicht kann ich einige Beispiele geben. Zum Beispiel Parsifal von Richard Wagner ist auch so ähnlich. Don Quixote. Das sind eigentlich alle Heroes. Das Ende von diesen Geschichten ist nicht immer so positiv für diese Personen, weil die eigentlich sehr empfindlich sein.
Ja, eine sehr starke Arbeit in dem Kontext von dir finde ich diese, so eine Marienfigur, die umrankt wirkt von Stacheldraht, also so Taubenschutz. Ja. Weil das kennt man ja auch von Kirchen, dass die dann so Absperr-Drahtelemente haben, damit die Tauben sich da nicht hinsetzen. Und das finde ich sehr interessant, weil die Protektion der Figur ist so brutal und massiv, dass sie eigentlich damit zerstört wird.
Ja, und das ist eigentlich eine schwangere Frau. Also das ist Annunciation. Eigentlich ist es zu spät, weil mit den Stacheln, man installiert das auf Gebäude und so, dass die Tauben nicht landen können. Ja. Aber die Taube natürlich hat die Maria schwanger gemacht.
Also, ja, es handelt sich natürlich um eine unbefleckte Empfängnis.
Ja, ja, so Sachen. Aber wenn man die Geschichte nicht kennt, dann sieht man nur Strahlen. Das ist auch okay.
Ach so, klar. Wie eine Aura, wie eine...
Ja, genau. Mhm.
Ja. Ja, wobei es natürlich schon sehr martialisch ist, weil man sich verletzt. Ne? Das ist eine andere Arbeit, die ich sehr interessant finde, von der du hast, die, wie heißen die, so Panzerdornen aus dem Ersten Weltkrieg aufgegriffen und neu produziert.
Panzer, sorry?
Na, wie diese Dornen, wie nennt man das?
Ja, sind eigentlich eine Art Dornen, ja. Aber die waren eigentlich im Krieg ganz klein. In der römischen Periode hat man die auch hergestellt in Bronze. Und das waren kleine Dornen.
Mit welcher Funktion?
Wenn man darauf dreht, bist du verwundet. Und dann haben die auch Scheiße aufgeschmiert von Kühe, dass die Bakterien dich töten können.
Mhm.
Wegen einer Infektion. Grausam eigentlich. Und die habe ich riesig groß gemacht. Die stehen in K21 in Düsseldorf.
Und wie kommst du zu solchen Arbeiten, auch wie zum Beispiel die Patronenhülsen, die im Ersten Weltkrieg verwendet werden, aus den Schützengräben, und dann saßen die da mit den leeren Hülsen und haben angefangen
Blumen
und Stillleben reinzu.
Ja.
Und das hast du quasi nicht selber gemacht, sondern die hast du zusammengetragen und neu arrangiert.
Ja, ich habe nur Hülsen gesucht mit Blumenmotiven. Blumen stehen natürlich für Frieden, aber all diese Hülsen sind Bomben, die abgeschossen wurden. Und dann ist das Unglaubliche, es gibt so einen riesigen Haufen von Hülsen. Zuerst siehst du etwas vom Krieg, Gewalt, Aggression, was jeder kennt und jetzt noch immer aktuell ist. Aber wenn man dann gut guckt, sieht man eigentlich einen riesigen Haufen von Blumen. Also das ist da eigentlich ein Paradox. Und dann gibt es alliierte Hülsen und Deutsche zusammen. Die haben genau dasselbe gemacht. Die haben beide Blumen drauf.
Verrückt. Und das ist natürlich eigentlich nicht Zufall, aber die menschliche Natur, dass die dann da in diesen Schützengräben sitzen, ausharren und anfangen, wie Höhlenmenschen Kunst zu schaffen in dem verbliebenen Bombenhülsen.
Und wenn die Soldaten überlebten, dann brachten sie das heim für Mutter, für Lieblein, für... Und die deutschen Soldaten machen das und auch die Englische, die Französische.
Und sowas kommt dir dann unter und dann arbeitet das in deinem Kopf mal länger, mal weniger lang, und überprüfst du auch, ob es sowas dann schon mal gab in der Kunstgeschichte?
Ich mag nicht so gern politische Arbeit. Mhm. Aber so eine Arbeit ist rein politisch. Aber ich als Künstler, ich selbst, Chris Martin, ich nehme keine Position.
Mhm.
Ja, das ist mir wichtig.
Na gut, jetzt die Arbeit Good Luck ist natürlich auch irgendwie ein Kommentar auf unsere Gegenwart. Die fragile Konstruktion, die jeden Moment umfällt.
Absolut. Und auch für mich selbst, als Mensch.
Du hast noch ein weiteres Kunstwerk ergänzt, was man fast übersehen kann. Und zwar ein Blatt, das fängt an mit Beat Us und wird dann zu Beatus. Und Beatus ist, wie ich meinem profanen Lateinwissen noch entlehnen kann, der Glückliche.
Glücklich, ja. Glücklich. Und das ist ein bisschen jeu de mots, ein Spiel mit Wörtern. Ja, das mache ich ständig für mich selbst. Aber diesmal habe ich gesagt, wow, das ist vielleicht auch unheimlich aktuell. Also man hat Beat Us. Ja? Also
Aufforderung, geschlagen zu werden.
Ja.
Ach so, und Selbstzüchtigung auch. Ja,
Schlag Us. Ja. Schlag uns, schlag uns, schlag uns. Und die zwei Wörter kommen immer näher, bis Beat und Us zusammen geschrieben sind, und dann liest man Beatus, Latein für glücklich. Also es geht um Katharsis. Je länger du gebeet wirst, desto stärker du wirst und aus der Stärke vielleicht auch Glück findest. Und jeder kann für sich selbst da auch so ein bisschen erkennen, denke ich. Wenn man ein bisschen gelebt hat, dann weiß man, okay, wenn es nicht gut geht und du überlebst wieder und dann gibt es wieder was Negatives und dann überlebt. Und das immer
so
überleben.
So Hiob-artig. Bitte? So wie Hiob. Hm. Die Geschichte vom Hiob, der immer quasi auf die Probe gestellt wird mit einem Drama und Lebensschicksal nach dem anderen und immer Gott überprüft, ob er denn noch zu ihm glaubt. Bist du denn gläubig?
Nicht für einen Podcast.
Okay, das ist nämlich interessant, das habe ich mich nämlich auch gefragt.
Das ist intim.
Genau, wie intim das ist, so
das
etwas
ist unheimlich,
zu fragen. Ne?
Das ist unheimlich intim.
Ja,
weil ich habe keine Angst, das zu sagen. Aber das ist mir ganz intim.
Ja, verstehe ich.
Ja,
aber es ist interessant, dass man, weil ich habe auch kurz überlegt, ob ich das überhaupt fragen kann, aber es drängt sich natürlich auch ein bisschen auf, sich damit auseinanderzusetzen, wegen dem Ort, an dem die Ausstellung stattfindet, nämlich eine ehemalige katholische Kirche, wo du natürlich auch viel für die katholische Kirche gemacht hast. Ne?
Ja.
Also du hast ein großes, erzähl mal von dem großen Kreuz, den du in Gent am Dom gemacht hast.
Auf der Kathedrale, auf dem Turm der Kathedrale in Gent, in Bavs, gab es kein Kreuz seit die französische Revolution. Und dann habe ich dem Pfarrer gesagt, hey, warum kein Kreuz? Keine Ahnung. Und ich sagte, wow, vielleicht kann ich was machen für dich. Und dann habe ich so ein Kreuz gemacht, das eigentlich auch wieder für manche Leute blasphemisch ist.
Und viel Ärger gebracht
hat. Für andere dann auch wieder nicht, die nicht glauben. Und das gibt es ganz viele in Gent. Gent ist so ein bisschen eine sozialistische Urstadt.
Mhm.
Ja, der Sozialismus ist sehr alt in Gent. Also von Ende 19. Jahrhundert war es eine ganz, ganz starke Bewegung, sozialistische Bewegung. Also Gent hat eine sehr lange Tradition mit Sozialismus und Kommunismus. Und die Kommunisten, die sagen, Chris, mach da, du hast wirklich was gemacht, auf dem Turm steht wirklich ein. Und du, jetzt hast du wirklich was gemacht, ein Statement gegen die Kirche, auf der Kirche. Und ich sagte, es ist gar kein Statement. Es ist eigentlich ein Kreuz und die Armen sind gefaltet vor dem Gesicht von Christus. Es gibt kein Korpus, es gibt kein Leib, kein Christus mit deinem Gesicht und Armen und alles. Also ein einfaches Kreuz. Die Armen sind so gefaltet, dass man die Ahnung hat, dass Christus sagt, ich kann es nicht mehr sehen. Oder
umarmt wird.
Go ahead, I'm not looking. Ich guck nicht. Du kannst feiern und machen, was du willst. Also die Menschen, die wirklich glauben, haben mich gratuliert und die Sozialisten haben mich gratuliert.
Und die quasi der Kirche.
Also die hatten ganz
kritisch
andere,
gegenüberstehen.
Ja, die hatten also eine ganz andere Interpretierung von meiner Arbeit. Und das ist genau, was ich will. Ja, rein Interpretierung und ich bin nicht dabei zu sagen, in welche Richtung du denken musst. Ich bin kein Moralist, absolut nicht. Nee. Aber ich denke, und ich spreche jetzt nicht über meine eigene Arbeit, aber in der Geschichte, jede gute Arbeit ist automatisch und aktuell.
Und bist du denn dann, wenn du, achtest du dann zum Beispiel auf Konfessionen, und aber für dich ist die Corpus Christi-Skulptur gleich wie der Stein des guten Glücks. Also für dich ist alles sozusagen Repertoire.
Ja. Ja. Eigentlich schon, ja.
Ja.
Und darf ich was fragen?
Ja, bitte.
Der Frosch
Kippenberger.
Von Kippenberger. Ja. Ist es blasphemisch für dich?
Für mich nicht, aber interessanterweise haben wir ihn ja hier ausgestellt.
Ja, deswegen.
Und waren schon sehr sozusagen bedacht, wie es ankommen könnte, weil es interessanterweise ja auch innerhalb der katholischen Kirche eine ganz unterschiedliche Haltung dazu gibt. Das Erzbistum in Köln zum Beispiel hatte kein Problem damit, als der im Museum Ludwig ausgestellt wurde. Aber in Bozen hat er, wenn ich mich nicht irre, zur Entlassung des Museumsdirektors geführt damals oder zu der Museumsdirektorin. Und ich glaube, dass es immer eine Frage ist, auch wie man solche Arbeiten dann kommuniziert. Mhm. Ja, also wenn man ihnen irgendwie einen neutralen Rahmen gibt und sie für sich selber sprechen lässt, dann ist, glaube ich, sehr viel mehr erlaubt, sage ich mal, als wenn man Kunstwerke instrumentalisiert, um andere zu verletzen. Ja, also wenn so ein Objekt eben so als Provokation präsentiert wird, was natürlich Kippenbergers Absicht war, aber auf eine gewisse Art und Weise hatte er auch eine, glaube ich, eine Verbundenheit zum katholischen Rheinland.
Mein Gefühl ist, dass manche Menschen das absolut nicht mögen und dann böse werden. Aber in my imagination, ich stelle mich vor, wenn Jesus Königgalerie reinkommt, dann sagt er, ich kauf's.
Das wäre absolut wünschenswert.
Nee, weil auch wenn es natürlich der würde es kaufen, weil es gibt einen Unterschied. In meiner Vorstellung ist es eine offene Geist und offene Figur. Und dann die Folger sind immer noch Folger. Und ein Folger ist nie offen, sonst würde er nicht folgen.
Ja, oder wie Billy Wilder sagt, mit Gott hat er kein Problem, nur mit dem Bodenpersonal.
Ja, voilà.
Du hast zu deinem 50. Geburtstag in der Kunsthalle Trier eine Ausstellung gemacht. Ja. Da hast du auch mit Elementen aus der Kirche gearbeitet und hast in diesen dicken, roten Kirchenkerzen Who Cares geschrieben.
Ja.
Und die, ich weiß nicht, wie viele Kerzen waren es?
440 pro Stück, also es gab zweimal Who Cares.
Ja.
Ja. Insgesamt 880 Kerzen. Das ist auch ein Beispiel. Ja, ja, okay, Chris, du bist wieder beschäftigt mit katholischen Sachen. Ich sage, ja, hallo, das kannst du morgen in einer Moschee zeigen.
Mhm. Haben denn die Protestanten, ich bin nicht christlich so gebildet, haben die Protestanten keine Kerzen?
Doch.
Also ist es gar nicht notwendigerweise katholisch.
Aber alle haben Kerzen. In Indien, in China, überall. Und wenn ich in einer Moschee sagen möchte, who cares? Die können eigentlich kein Problem damit haben, bin ich sicher. Ein Kreuz will ich nicht zeigen in einer Moschee. Aber Menschen denken ein bisschen zu schnell, dass es eine religiöse Arbeit ist. Für mich sind es Kerzen und die sagen, who cares? Also das kann eine Frage sein, wer sorgt? Ja? Das kann auch sein, eine Ausdrückung von Indifference.
Who
cares?
Teilnahmslosigkeit.
Das sagt man, jeder kennt das, who cares?
Und da legst du dich aber auch nicht fest, das lässt du vollkommen offen.
Exakt, voller, das ist wieder offen.
Und das hat natürlich auch immer mit der jeweiligen Stimmung des einzelnen Betrachters, der Betrachterin zu tun, ob man, in welche Tendenz man einsteigt, oder?
Ja, ich unterschätze nie die Kraft von Menschen, etwas für sich selbst zu denken. Und eigentlich sind es, ich habe das mal millionenfach gesagt in Interviews und so, ich sehe meine Arbeiten als Einladungen zum Reflektieren. Das ist es.
Daher auch der Spiegel The End, den wir vor vielen Jahren auch schon mal ausgestellt haben.
Ja, genau.
Wo man ein bisschen, als würde man auf der Rückseite des eigenen Filmendes stehen und guckt sich selber an, quasi im Abspann des... Ja. Aber auch da wieder diese gewisse Nostalgie, weil das ist so ein klassischer 20er-Jahre-Hollywood-Abspann, ne?
Ja, aber ich glaube eher an Einladungen als an Verpflichtungen. Und das ist eigentlich Attitüde. Das ist, wie ich lebe und meine Arbeit mache und zeige.
Und hast du manchmal Phasen, wo es quasi überhaupt gar keine Inspiration, also wo nichts entsteht und dann wieder intensiver?
Ja, ja.
Und wie kommt man da raus?
Ferien.
Ferien, nachher?
Ja, ja, ja. Jetzt habe ich entschieden, ich habe zum ersten Mal gemacht in 22. Ich habe aufgehört, wirklich aufgehört. Ich habe nie gedacht, dass es klappen würde, auch in meinem Kopf. Aufgehört am 1. Juli und wieder angefangen am 1. September. Und das ist ganz gut für die Familie, für mich selbst. Und dann sagte ich, ach, ich habe meinen Job verloren. Ja? Ich habe nicht nachgedacht, Zeit verloren. Aber dann im September war ich tausendfach effizienter als vorher.
Und das heißt, wenn dir dann was durch den Kopf geht, versuchst du, das ruhen zu lassen und den Faden irgendwann anders wieder aufzunehmen?
Ja, ja. Das mache ich jetzt. Und meine Produktion von 22 ist vielleicht das Doppelte als von 21.
Aber es ist nicht vorhersehbar.
Bitte?
Du kannst es nicht sozusagen steuern, dass man sich, das ist ja auch was, glaube ich, was dich an Kafka interessiert hat, wie der irgendwie seine Werke geschaffen hat, neben seiner beruflichen Tätigkeit.
Ja, also wenn man so die alte Auteure darüber liest, dann haben die unglaublich viel Zeit verloren. Die haben wochenlang nichts gemacht, ins Bett gelegen und so von die Sachen. Das kennen wir nicht mehr. Wir sollen produzieren und effizient sein und. Es geht einfach nicht. Wir bleiben Menschen. I mean, ja, ein mittelalterlicher Ritter könnte auf dem Mond landen. Er hatte nur nicht die Technologie. Aber fundamentell ist er noch immer derselbe.
Ja, das ist interessant, was du mit der Technologie sagst, weil das ist ja was du dann doch wiederum, auch wenn die Sachen so einen Vanitas-Appeal haben, nutzt du ja dann doch hin und wieder totale Hightech-Technologie. Zum Beispiel hast du ein Abbild gemacht deines eigenen Schädels und hast dafür ja neue
Das war damals die neueste Technologie. Ein Scan von meinem Kopf, das war der erste Ringscanner von Siemens, die in Belgien ankam und ich war einer der Ersten, da durchzugehen mit meinem Kopf und dann hat man einen Plot gemacht. Wir haben auch in Belgien so Pioniertechnologie und die haben dann einen Plot gemacht in Wachs. So.
Von deinem Schädel?
Von deinem Schädel. Und dann 1:1 und dann hat man dann das auf Bronze gegossen. Aber am Ende wenn man sich die Arbeit anguckt, dann könnte, ja, du könntest sagen, okay, das ist von einem Künstler vom 16. Jahrhundert mit einer guten Idee von Anatomie. Mhm. Ja? Es ist Bronze, ein Schädel in Bronze.
Ja.
So what?
Ja.
But es war eigentlich ganz wichtig, diesen Schädel ist der erste Schädel in der Kunstgeschichte von einem lebenden Mensch. Mhm. Ja? Und noch einfacher, ich bin hier reingeflogen diesen Morgen, ich habe auch Spitzentechnologie gebraucht, meine Arbeit machen zu können. Also es ist keine Negation, nichts von ich bin gegen Technologie. Mhm. Nein, was ich versuche, ist meine Arbeit, wenn man meine Arbeit anguckt, dass man nicht nach etwas Technologisches sieht. Weil das geht vorbei. Ich habe zum Beispiel eine Bombe gemacht, die in 1000 Jahren sprengt.
Mhm.
Und wir haben wirklich interessante Diskussionen gehabt, wie soll die Bombe raussehen? Wenn man, und ich habe mit einem Ingenieur von NASA gearbeitet für diese Bombe, und ich sagte ihm, ja, wenn du jetzt Form follows Function gebraucht als Idee, dann wird man sagen, in 50, 100, 200 Jahren, ach, das ist so 2000 etwas. Ja, weil wir hatten damals diese Technologie. Und dann habe ich gesagt, nee, wir nehmen eine Sphäre. Eine Sphäre kann niemand claimen.
Das also eine Kugel.
Rein Geometrie.
Ja.
Das ist Natur. Die Erde ist eine Sphäre, die Sonne ist eine Sphäre. Also niemand kann eigentlich die Form claimen. Und es ist auch das meist Kompakte. Also das folgt ein Logik. Und dann sieht man Comicstrips und die Bombe sind so die schwarze eiserne Sphäre.
Kugeln.
Kugeln, ja. Ein Urform. Dass man nicht zu viel beschäftigt ist mit dem Form, als wenn man in ein Museum kommt, man sieht nur eine Sphäre und ist dann mehr interessiert in die Geschichte, als was man sieht als Bild.
Interessant, weil jetzt haben wir ja wieder eine Sphäre und einen Würfel auf der Sphäre.
Ja.
Und das Thema Arbeit, wenn ich diese Bienenwabengüsse anschaue, was treibt dich da? Geht es da auch quasi um?
Das ist wieder ein Fundstück. Die Bienen haben die Skulptur gemacht, nicht ich.
Ja.
Aber es gibt natürlich etwas hinten, diese Bienenwaben. Das ist, dass die Bienen sterben. Weltweit ist es ein riesiges Problem. Und ich mache keine Arbeit, hey, man muss die Bienen retten, sondern zeige, wie komplex und schön, dass die Bienen seit 200 etwas Millionen Jahren die Sachen herstellen können.
Und wie machst du das? Also wie
technisch meinst du?
Ja, wie gibst du die Form vor? Also weil die sehen ja
das
immer alle anders
Risiko,
aus.
Das war ein Risiko, weil in der Gießerei gibt es ein enormes Gefäß mit einer Art Zement. Und das kostet eine große Menge Geld. Und das Zement soll nicht verschmutzt werden.
Mhm.
Das ist das Problem.
Für was wird der Zement benutzt?
Also wenn man ein Modell hat in Wachs, dann geht das in im Fass rein und dann bekommt man um den Wachs hat man so eine Schale, eine Schäle in Zement.
Ja.
Und dann wird der Wachs rausgeschmolzen.
Genau, ja.
Und dann hat man eine Kavität, eine negative Form, die man dann füllt mit flüssiges Bronze.
Ja.
Und man gebraucht das Fass für hunderte Skulpturen
die ganze Zeit,
von verschiedenen Künstlern. Aber ich habe dann schließlich der Typ überzeugt, okay, ich möchte gerne die Bienenwaben direkt im Zement reinlassen. Und er sagte, ja, aber das kann verschmutzt werden.
Und ach, weil dann, das nicht der reine Reinheitswachs ist.
Es gibt noch kleine Partikel, eben Bienen. Es gab eine Skulptur von Jean Fabre, die plötzlich eine Biene hatte. Das war eine meine Bienen, die im Fass
hängen geblieben sind.
Ja.
Du suchst die Formen dann schon aus, die dann in das Zement kommen und dann in Bronze.
Ja.
Transportiert werden.
Also es gibt kein Wachs, die Bienen haben schon eine Skulptur gemacht in Wachs.
Ja,
also
auch da wieder Objet Trouvé mit neuem Kontext.
Ja. Und die ersten Skulpturen in Bronze waren mit Bienenwachs gemacht. In der römischen Zeit war es rein Bienenwachs. Jetzt ist es synthetisch, aber damals war es Bienenwachs.
Und die
also die Bienen haben das Material angeliefert. In meinem Fall haben die nicht nur das Material angeliefert, sondern auch die Skulptur.
Und die Form, die du wählst für die Objekte, die ergeben sich dann aber auch meistens intuitiv.
Ja.
Ja, ja, vielen Dank.
Ich habe zu danken, I'm lucky.
Good luck und may we all Beatus.
Ja.
Und vielen Dank, ich bin gespannt, was die nächsten Jahre kommt.
Sorry für mein Deutsch.
Nein,
es ist schrecklich. Es war damals war es okay, aber seit 2006 spreche ich noch kaum Deutsch, also ja.
Ich fand's super. Vielen Dank.
Gerne.